Ja, ich grüße euch alle von dieser Stelle aus. Und wir haben ja in den Liedern, also das letzte schon, gesungen von Offenbarung 4, wie wir im Thronsaal Gottes sind, vor dem Thron Gottes, in der Gegenwart Gottes. Und das findet eigentlich auch statt, wenn wir hier Gottesdienst haben, wenn wir in der Gegenwart Gottes kommen, wenn wir den Heiligen Geist bitten, uns zu uns zu sprechen, dann sind wir in der Gegenwart Gottes. Wir sehen diese Gegenwart Gottes nicht mit den natürlichen Augen, aber wir können es spüren mit unseren Glaubensaugen, mit unserem Herzen, dass der Geist Gottes am Wirken ist, dass er zu uns spricht und sprechen will. Ich möchte heute Morgen ein Wort lesen aus dem Johannesevangelium. Johannes 15, Vers 1 bis 5. Und vielleicht können wir dazu noch mal kurz aufstehen. Dann lese ich das und bete noch mal darüber. Da heißt es, Johannes 15, das ist das letzte der sieben Ich Bin aus dem Johannesevangelium. Johannesevangelium kommt siebenmal, sagt Jesus, Ich Bin. Und hier sagt er, Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes Willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, so bleibt denn, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Soweit dieses Wort und lasst uns da nochmal drüber beten. Herr Jesus, wir danken dir für deine Worte, die uns überliefert sind. Wir danken dir, Herr, dass du diese wichtigen Worte gesprochen hast, als du unterwegs warst zum Garten Gethsemane, um unter Blutschweiß zu ringen, um das Erlösungswerk Kraft zu empfangen, diesen Weg ans Kreuz zu gehen. Herr, diese Worte waren dir wichtig, deinen Jüngern mitzuteilen. Und sie sind auch wichtig für uns heute. Lass uns verstehen, was du damit für uns meinst, was das für unser Leben bedeutet. Wir danken dir, Geist Gottes, dass du uns hineinführst, hineinleitest in alle Wahrheit. Amen. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Samuel, hast du das erste Bild? Ja. Dieser Garten war das da. Wir haben hier einen Weinberg, ja genau, das hier. Also, das hier ist ein Bild von einem ungepflegten, verwilderten Garten. Und ich hatte bei dieser Vorbereitung so ein Bild, und das ist das Bild für ein Menschenleben. Und zwar ein Menschenleben, das ungepflegt ist, das verwildert, verwuchert ist. Ein verpfuschtes Leben zum Beispiel, wo die Dinge nicht geordnet sind. Und ich möchte, weil wir hier es von einem Garten haben, Weinberg ist auch wie so eine Art Garten, lassen wir das einfach mal stehen. Ich möchte die Geschichte vom Garten Eden kurz erwähnen. Der Garten Eden. Gott beginnt die Menschheitsgeschichte mit dem Garten Eden, mit dem Paradies. Die Geschichte des Menschen begann in einem Garten, nämlich dem Garten Eden. Gott fordert die Menschen auf, diesen Garten, den Boden zu bearbeiten und sich um seine Schöpfung zu kümmern. Das war der ursprüngliche Plan Gottes. Aber dann kam die Sünde in die Welt. Und mit der Sünde, die in die Welt kam, war der Zugang zum Garten Eden verloren. Vielleicht kann man den schönen Garten noch zeigen. Das ist ein gepflegter Garten. So kann man sagen, wenn unser Leben ein Garten ist, sah unser Leben vor dem Sündenfall so aus: geordnet, gepflegt, schön, wunderbar. Also ich würde mich hier wohler fühlen als in dem anderen da, in dem ungepflegten. Der Zugang zu diesem schönen Garten Eden ging verloren durch den Sündenfall. Und damit ging auch der direkte Zugang in die Gegenwart Gottes verloren. Das ist die Tragödie der Menschheit. Der direkte Zugang in die Gegenwart Gottes ging verloren durch den Sündenfall. Der Zugang hier in diesem Gott kam in diesen Garten Eden, in der Kühle des Abends, um mit den Menschen Gemeinschaft zu haben. So man geht davon aus, dass auch der Himmel, der Ort des Himmels, auch im Garten Eden war. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber manche denken das. Und zuletzt, also der Zugang hier, das Tor in diesen Garten wurde verschlossen, der Mensch musste raus aus dem Garten Eden und zuletzt dann kam die Sintflut und zerstörte diesen Garten. Jetzt mach mal das andere Bild wieder. Und dann wurde das daraus: Chaos, Unordnung, ungepflegt. Das ist die Tragödie der Menschheit. Und jetzt kommt Jesus in diese Welt und sagt: Ich bin der wahre Weinstock. Jetzt können wir mal diesen Weinberg noch nehmen. Also ich bin der wahre Weinstock, der Weinstock. Und mein Vater ist der Weingärtner, der Winzer, der Spezialist, der sich mit Weinberg auskennt. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Jede Rebe, eine andere Übersetzung sagt, jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die schneidet er ab. Und eine Rebe aber, die Frucht trägt, die schneidet er zurück. Also der Vater im Himmel, der Weingärtner, der Vater im Himmel ist der Weingärtner. Jesus ist der Weinstock und wir sind die Reben. Der Vater schneidet das weg, was nichts ist, aber er schneidet zurück, was etwas ist. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. Er schneidet sie zurecht. Er reinigt sie. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Gärtner ist eigentlich eine Bezeichnung, an die wir normalerweise nicht denken, wenn wir von Gott sprechen. Also Gott und Gärtner, das ist nicht so. Aber in diesem Bild ist Gott der Gärtner, der Fachmann für die Beschneidung der Reben. Und die Reben sind wir. Und wir sollen beschnitten werden. Und die Frage ist, was heißt das? Wir sollen beschnitten werden. Es gibt auch noch einen anderen Zusammenhang von Beschneidung. Im Alten Testament, im Volk Israel, wurden die Männer, Die männliche Vorhaut wurde beschnitten als Zeichen der Zugehörigkeit zum Volk Gottes. Aber das ist nicht gemeint, sondern was Jesus mit Beschneidung meint, ist etwas anderes. Es gibt hier in diesen Johannes 15 Versen, da werden zwei Prinzipien erwähnt, warum beschnitten wird. Das erste ist das dürre Holz oder das, was abgestorben ist an diesem Weinberg, an diesem Weinstock, das muss entfernt werden. Was abgestorben ist, muss weg, weil es ist tot. Was tot ist, muss weg. Erstens. Aber zweitens, das grüne Holz muss zurückgeschnitten werden, um Verwucherungen zu verhindern. Und zwar, damit die Energie in diese Reben rein können, dass die Traube, dass die Frucht mehr wird. Dass die Energie nicht verpufft, vergeudet wird, sondern dass diese ganze Energie in die Frucht geht. So, und jetzt ist die Frage, was ist Beschneidung? Beschneidung. Bestraft Gott den Gläubigen durch diesen Prozess des Beschneidens? Ist es wie eine Art Bestrafung? Durch körperliche Leiden, durch das Kommen von schlechten Umständen, ist es, was ist das? Nun, Paulus sagt in Römer 5, 3, da wir gerecht geworden sind durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann sagt er, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns in den Trübsalen. Ist der Paulus noch ganz bei Trost? Warum freut er sich über Trübsale? Also wer von uns wünscht sich Trübsale? Also ich wünsche mir es vom natürlichen Menschen nicht. Aber Paulus sagt, ich rühme mich in den Trübsalen, da wir wissen, dass die Trübsal Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber Bewährung und die Bewährung bewirkt Hoffnung. Das heißt, Trübsal hat einen Zweck in Gottes Augen. Trübsal im Leben eines Christen hat einen Zweck, einen Grund. Nämlich Gott möchte uns dadurch beschneiden. Er möchte, in 1. Petrus 4 heißt es, dass praktisch durch das Leiden wir die Sünde loslassen. Und wenn Gott, vielleicht kann ich das sogar kurz aufschlagen. Da ist der Petrus, wo bist du? Petrus. Da heißt es, da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so waffnet auch ihr euch mit demselben Sinn. Denn wer im Fleisch gelitten hat mit der Sünde abgeschlossen, um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. In anderen Worten, Gott lässt manchmal Dinge zu, die uns nicht gefallen. Wir lieben sie nicht, wir mögen sie nicht. Als ich am Anfang meines Glaubenslebens war, und in so eine irgendwie, ich wollte Gott gefallen und plötzlich kam in mein Leben irgendeine Sache, ja, die mir Probleme bereitete. Ein Problem mit anderen Menschen, irgendetwas. Und ich dachte, ey, wie kriege ich dieses Ding wieder raus aus meinem Leben? Ich habe mir es nicht gewünscht und dann hat Gott Gnade geschenkt, irgendwie kam das wieder raus und danach sagte ich mir, ich werde aber jetzt ganz scharf aufpassen, dass mir so etwas nicht mehr passiert. Und wisst ihr, Monate später oder Jahre später ist mir wieder sowas passiert. Dann habe ich mich erinnert, warum schon wieder? Ich verstehe es nicht. Aber Gott will durch diese Dinge, die in unser Leben kommen, die wir wirklich nicht wollen, er will uns beschneiden, er will uns effizienter machen, er will uns konzentrierter machen auf die Dinge des Reiches Gottes. So, wir haben diese Probleme nicht gesucht, aber Gott hat sie in unser Leben zugelassen. Zum Beispiel, wie gesagt, körperliches Leiden kann das sein. Gott arbeitet auf verschiedene Arten und Weisen. Körperliche Leiden, irgendwelche schlechten Umstände, Stress mit Menschen, finanzielle Probleme, Eheprobleme, irgendetwas kann kommen in unser Leben und wir lieben das nicht, wir wollen das nicht, aber es ist da. Und es bleibt uns nichts anderes übrig, als uns damit auseinanderzusetzen, und zwar in Abhängigkeit von Gott. Wir müssen diese Dinge zu Gott bringen. Diese Dinge machen uns klar, deutlich, dass wir total abhängig sind von Gott. Der natürliche Mensch, der Mensch ohne Gott, der Gott nicht kennt, hasst die Abhängigkeit. Er will nicht abhängig sein. Er will autonom sein. Er will selbstständig sein. Von niemand abhängig. Weder finanziell noch beziehungsmäßig noch irgendwas. Er will frei sein, tun und lassen dürfen, was er will. Aber wir Gläubige, als wir uns bekehrt haben, haben wir gesagt, Herr Jesus, komm in mein Leben. Und jetzt haben wir einen Herrn in unserem Leben. Und dieser Herr, der meldet seine Besitzansprüche an. Wir gehören ihm. Und er will uns jetzt führen, wie er es will, nämlich gut, weil er ein guter Gott ist. Gott ist gütig, das heißt, Gott ist gut, er ist auch Liebe, er liebt uns und das, was in unser Leben kommt, soll uns nicht kaputt machen, sondern es soll uns besser machen. Amen. Weil Gott uns liebt, lässt er diese Dinge zu, er kennt ja den Ausgang der Situation und er will uns besser dadurch machen. Er will uns rein und heilig machen. Er will uns in Jesu Bild verwandeln. Wir würden das nie von uns selbst suchen, diese Dinge, diese Situationen, die da in unser Leben kommen, würden wir nie suchen. Aber er lässt es zu, weil es eine Lektion ist zu lernen, die uns verändern wird, die uns ihm näher bringt, die eigentlich auch, ja, ich habe eine zweite Bibelstelle, die uns das auch deutlich macht. In 1. Petrus 1, 6 und 7, da steht Folgendes. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Also, wir sollen uns freuen und jubeln, auch wenn wir nach Gottes Plan für eine kurze, für eine begrenzte, befristete Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müssen und manches Schwere erleidet. Das lässt Gott zu. Das ist nicht alles, was schwer ist in unserem Leben, ist vom Teufel. Nicht alles. Manches lässt Gott zu. Manchmal benutzt Gott auch das Irdische, das uns nicht gefällt, um uns zu prüfen. Manches Schwere, denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Jetzt haben wir wieder dieses Wort bewähren, die Bewährung. Bewährung heißt, wir haben eine Situation gemeistert, wir haben sie positiv bewältigt Und Gott will, dass wir lernen, dass wir problematische Situationen bewältigen lernen. Das will er. Wir müssen das lernen, und zwar mit den Waffen Gottes, indem wir uns auf unser Heil berufen in Christus, indem wir das Schwert des Geistes ergreifen, das ist das Wort Gottes, so wie Jesus in der Versuchung bei der Fastenzeit dem Teufel das Wort Gottes entgegengehalten hat. Der Teufel sagt, hey, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach aus diesen Steinen Brot. Gott kann alles, also mach Brot. Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Er hat mit dem Wort Gottes gekämpft. Er hat das Wort Gottes dieser Prüfung, dieser Versuchung entgegengehalten. Er hat damit gestritten und hat diese Prüfung und Versuchung überwunden. So, genauso, denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Unser Glaube muss sich bewähren. Unser Glaube wird geprüft. Wie fest ist unser Glaube? Wie sehr verwurzelt sind wir in Christus? Verwurzelt im Wort Gottes, verwurzelt im Reich Gottes. Gott will, dass wir in ihm verwurzelt sind. Jesus will, dass wir in ihm verwurzelt sind. Er ist das Fundament unseres Lebens. Und jetzt schreibt Petrus ein Beispiel für diese Bewährungsprobe. Er sagt, genauso, also gleich wie das vergängliche Gold, das irdische Gold, dieses Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist als das Gold, auf seine Echtheit geprüft werden. Das Gold wird im Feuer geprüft auf seine Echtheit und Reinheit. Und unser Glaube wird auch geprüft auf unsere Echtheit in diesen Prüfungen, in diesen Nöten, in diesen Sorgen, in diesen Dingen, die uns nicht liebsam sind, die wir am liebsten meiden würden, aber die plötzlich in unser Leben kommen, mit denen wir umgehen müssen, wo es keinen drinnen gibt. Ja, das ist wie so ein Tunnel, du bist im Tunnel drin, hinten geht die Tür zu und vorne ist ein kleines Licht, du musst durch, du hast keine andere Wahl, du musst hindurch. Gott schickt dich in einen Prozess und dieser Prozess, dem kannst du nicht entfliehen. Du musst durch und am Ende hast du was gelernt. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Also wenn wir die Prüfung bestanden haben, werden wir gelobt. Gut gemacht. Hallo? Gut gemacht. Dann sagt Gott, ja, gut gemacht hast du es. Schön, oder? Gott liebt uns. Wisst ihr, die Frage ist, ich habe ja die Frage gestellt, was ist diese Beschneidung? Ist diese Beschneidung eine Strafe Gottes? Nein, es ist keine Strafe. Es ist ein notwendiges Muss. Das ist genauso wie in der Schule. Die Tests und die Prüfungen, die sind notwendig, weil ich könnte garantieren, wenn man die Prüfungen, da war ja schon die Überlegung, Prüfungen abzuschaffen. Also Tests, Klassenarbeiten, wie man das alles nennt, Prüfungen, alles was mit Prüfung zu tun hat. Wenn man das nicht machen würde, wäre der Lerneffekt garantiert nur halb so groß. Du hörst dir das zu, du gehst dann weg, vergisst es wieder, weil hat keine Konsequenzen. Wenn du aber weißt, hey, da kommt irgendwann eine Prüfung, ich muss mich damit auseinandersetzen, dann ist der Effekt intensiver. Und so ist es auch bei Gott. Gott sagt, hey, da steht eine Prüfung an. Glaubensprüfung. Und dann sind wir da drin und dann, manchmal sind wir froh, dass niemand uns sieht in dieser Prüfung, weil wir vielleicht rebellieren, weil wir vielleicht protestieren, weil wir vielleicht Gott anklagen und sagen, warum lässt du das zu? Ich bin nur dein Kind. Du bist doch Liebe, du liebst mich doch. Warum kommt das in mein Leben? So wie Hiob. Hiob sitzt, hat alles verloren, sitzt krank, mit Geschwüren da, schabt sich mit einer Tonscherbe seine Haut und überlegt, warum das alles zu, warum Gott alles zulässt. Und seine Frau sagt, sag Gott ab und stirb. Und Hiob sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß es, mein Erlöser lebt. Und ich werde wieder auferstehen. Und das, diese Mentalität müssen wir lernen. Das brauchen wir. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass Gott mich hier rausbringt. Dass er mich durchbringt. Wenn wir zurückkehren zum Bild des Weinstocks, dann wissen wir, der Weingärtner, der geht irgendwann im Frühjahr, ich kenne mich da nicht aus, aber ich weiß, die Wingerter, die Weingärtner, die Fachleute, die gehen da durch und beschneiden diese Weinstöcke. Und diese Wucherungen, dass praktisch die ganze Energie, dieser Saft, das, was die Sonne macht und das Wasser, der Saft, dass das voll in die Reben geht, dass es in die Frucht geht. Und Gott sucht in unserem Leben auch Frucht. Wenn wir diesen Verse lesen, dann spricht Gott erst dreimal von Frucht. Er sagt, damit ihr Frucht bringet, dann beschneide ich euch, dass ihr mehr Frucht bringt und am Schluss, dass ihr viel Frucht bringt. Frucht, mehr Frucht, viel Frucht. Steigerung, ja, das hat Gott im Sinn, dass wir für das Reich Gottes zu seiner Ehre Frucht bringen. Frucht, mehr Frucht, viel Frucht. Nun, was will denn Gott aus unserem Leben entfernen? Was will er da verändern durch diese Beschneidung? Nun, ein Aspekt ist die Diesseitsorientierung oder das irdisch Gesinntsein, irdisch Denken, also weltlich Denken. Was heißt das? Menschen, die Gott nicht kennen, sind diesseitsorientiert. Die leben in dieser Welt, in dieser real sichtbaren Welt. Das heißt, sie leben so, als ob es nach dem Tod kein Weiterleben gäbe. Die meisten zweifeln, oder viele, die jetzt Gott nicht kennen, die zweifeln das an. Ja, ob da ist noch keiner zurückgekommen, ist das Argument. Und ob das wirklich so stimmt. Und die Bibel ist ja nur ein Buch von Menschen geschrieben. Also lauter Argumente, die praktisch das Weiterleben und diese Verantwortung vor Gott nach dem Tod ablehnen oder klein machen. Und das will Gott beseitigen. Er will, dass wir wegkommen von dieser Diesseitsorientierung. Er will nicht, dass wir aus der Welt rausgenommen werden, dass wir Eremiten werden oder ins Kloster gehen oder als Einsiedler irgendwo. Da gab es ja sonderbare Entwicklungen im Reich Gottes. Wenn du nach Griechenland gehst, da gibt es auf den steilsten Felsen, also wir haben hier ja den Lochenfels da, das ist ein steiler Fels, aber das, was in Griechenland ist, da ist der Lochenfels ein kleiner Hüpfer an Berg. Da gibt es Berge, die sind, was weiß ich, 100 Meter hoch, da geht es 100 Meter runter und da auf so einer Felsklippe bauen die Klöster, haben ein Kloster gebaut. In die Einsamkeit sich rückgezogen. Dann Säulenheilige, Leute, die auf einer 5-6 Meter hohen Säule sitzen und da praktisch sich absondern. Also es gibt alle möglichen sonderbaren Dinge. Gott will nicht, dass wir aus dem natürlichen Leben rausgenommen werden, aber er will, dass unser Herz, unser Denken nicht in diesem Irdischen verhaftet ist, sondern er will, dass wir nicht diesseits, sondern jenseits orientiert sind. Nicht irdisch gesinnt, sondern himmlisch gesinnt. Dass wir, Paulus schreibt an die Kolosser, da haben wir neulich eine Predigt darüber gehört, sind auf das, was droben ist, wo Christus ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Also sinnen heißt, drüber nachdenken, Gesinnung, Denken, einfach auch im Herzen da sein, wo Gott ist, bei Gott sein, Gott mit in den Alltag nehmen, das will die Beschneidung erreichen. Das ist der eine Gedanke. Ich habe noch einen zweiten Gedanken. Man könnte viele Gedanken finden, aber die Zeit erlaubt es nicht. Ein zweiter Gedanke ist, in Epheser 2 steht, ihr hattet euch nach den Maßstäben der Welt gerichtet. Ein Beispiel dazu. In Lukas 12, 13 ist die Geschichte vom reichen Kornbauer. Wir nennen sie so als Überschrift. Da waren irgendwelche zwei Brüder, die hatten, da ging es um Erbangelegenheiten und der eine kommt, wahrscheinlich der eine hatte das Erbe in der Hand und der andere hat gesagt, hey Jesus, kümmere dich drum, dass mein Bruder mir das Erbe mit mir teilt. Und Jesus sagt, hey Leute, wo seid ihr in euren Gedanken? Ich sage euch mal folgendes Beispiel. Und dann sagt Jesus, Moment, da bin ich. Ihr hattet euch nach dem die Felder eines reichen Mannes hatte einen guten Ertrag gebracht. Also dieser Kornbauer hatte einen guten Ertrag gebracht. Also es geht um Landwirtschaft. Und jetzt hat er sich entschieden, was mache ich, damit ich all diese Ernte einbringen kann. Ich reiß meine alten kleinen Scheunen ab und mache große Scheunen. Und dann sagt er, als all das erledigt ist, er hat eine große, große Ernte eingebracht. Du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe. Iss, trink, genieße dein Leben. Das ist doch das, was viele Menschen in unserem Umfeld wollen. Irgend Glück, irgendein Lottogewinn, viel Geld, damit sie unabhängig sind und einfach, jetzt hast du es geschafft. Jetzt kannst du das Leben genießen. Jetzt kannst du mal richtig die Seele baumeln lassen. Und an nichts weiter denken, einfach entspannen, tun, was du willst, du hast genug Geld. Das ist doch der Wunsch vieler Menschen. Genieß das Leben. Und jetzt kommt Gott. Jetzt sagt Jesus, pass auf. Da sagte Gott, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Noch in dieser Nacht wirst du all das zurücklassen müssen. Du hast für Jahre gesorgt, du brauchst es gar nicht. Weil heute Nacht wirst du in die Ewigkeit abgerufen. Und dann sagt Jesus, wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Wer wird es verbrauchen? Wer wird es übernehmen, dein ganzes Vermögen? Du hast ein Riesenvermögen, aber wer wird es genießen? Nicht du. Andere werden das genießen. So geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist, sagt Jesus, und nicht reich ist bei Gott. Irdischer Gewinn oder Reichtum bei Gott? Und die Frage ist, wie bekommen wir Reichtum bei Gott? Ein irdischer Gewinn, wie das geht, wissen wir. Geschäfte machen und so weiter. Aber wie werden wir reich bei Gott? Ja, indem wir uns Gott zur Verfügung stellen. Indem wir das tun, was Gott von uns will. Das heißt natürlich zuerst einmal, deine irdischen Pflichten nachkommen. Ein guter Vorbild sein für andere. Aber auch für Gott als Botschafter stehen, als Repräsentant Christi. Als jemand, der das Wesen Christi lebt. Liebe leben, Geduld, Freundlichkeit, Sanftmut, Langmut, Selbstbeherrschung, Kontrolliertheit, Disziplin. Das sind die Tugenden, die der Heilige Geist in unserem Leben wirken will. Nicht, also ich sage, es gibt da verschiedene Sündenlisten, ja. Und die Sündenliste sagt, hey, was nicht zu Gott gehört, das ist Zorn, Streit, Wutausbrüche, Feindschaften, Parteiungen. Das ist alles nicht von Gott. Gott will sowas gar nicht. Was Gott will, ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung, das will Gott. Und das, wenn wir das leben, werden wir ein Zeugnis für Gott sein. Wir werden ein Segen für Gott sein. Wir werden ein Segen für diese Welt sein. So, das ist das, was Gott tun will. Und damit komme ich auch schon zum Schluss. So diese Beschneiden, Jesus sagt nochmals, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Am Weinstock liegt's nicht, sondern der Weinstock, wenn die Rebe am Weinstock bleibt, dann wird da Frucht entstehen. Und Jesus wird diese, oder der Vater wird diese Rebe reinigen, er wird sie beschneiden. Eigentlich, je mehr Frucht, eigentlich heißt es ja Frucht, mehr Frucht, viel Frucht. Frucht, mehr Frucht, viel Frucht. Wenn du viel Frucht bringst, bedeutet das, Gott hat viel Sorgfalt in dich investiert. Er hat dich bearbeitet, er hat dich geführt, er hat in deinem Leben gewirkt, du hast es zugelassen. So, das ist eigentlich was Positives, ja? Wenn Gott in deinem Leben am Wirken ist, am Arbeiten ist. Wir würden nie sagen, danke Herr für das Problem. Das widerstrebt uns. Warum? Weil wir oft natürlich denken, warum muss jetzt das sein? Wieso dieser Kumpel, wieso dieser Arbeitskollege, warum kann da nicht ein anderer sein, der mir keinen Stress macht? Versteht ihr? Aber Gott hat den da gelassen, damit du lernst, mit Problemleuten umzugehen. Ja? Wofür sollen wir belohnt werden, wenn die uns lieben, uns was geben, wenn wir ihnen was zurückgeben? Die uns hassen, wenn wir die lieben, dann kriegen wir Lohn. Warum? Weil das kann normal, kann man das gar nicht. Wenn dich jemand hasst, diesen Menschen zu respektieren, ihn zu achten, trotzdem. Das kriegst du nun mal nicht aus eigener Kraft hin. Da brauchst du die Kraft Gottes. Und genau das will Gott machen. Er will uns befähigen, Dinge zu tun, die wir eigentlich normal gar nicht können. Und dann sehen wir, Gott wirkt. Da geschehen Wunder. Unser Glaube wird geprüft. Wir haben uns bewährt. Da hat sich was verändert. Und wir lieben Gott mehr durch diese Beschneidung, durch diese Dinge. Wisst ihr, der Teufel sagt uns, hey, das, was die Welt tut, das macht dich glücklich. Du brauchst die Riesengewinne, du brauchst den Erfolg und das und jenes. Und Gott sagt, hey, du, wenn du deine Scheunen voll machst, wenn dein Konto überläuft, das ist nicht die Quelle des Glücks, sondern wenn du in meinen Wegen gehst, wenn du dich führen lässt von mir, ich werde dich glücklich machen. Du wirst so glücklich sein, wie du auf eine andere Art nie glücklich sein kannst. Wir haben neulich die Botschaft gehört, da ist Freude im Himmel über einen Menschen, der Buße tut. Und das Sonderbare ist, wenn wir Gotteskinder sind und der Heilige Geist in uns wohnt, werden wir Freude haben über einen anderen Menschen, der Jesus in sein Leben aufnimmt. Das ist nun mal völlig der natürlichen, menschlichen Natur entgegengesetzt. Wenn andere Erfolg haben, dann kommt nun mal der Neid oder der Hass oder der was weiß ich was. Aber wir können uns mitfreuen, wenn jemand Gott gefunden hat. Das tut Gott, das ist der Heilige Geist. Und vor allem, die Frage ist noch, die wir uns stellen können, ja, Beschneidung, Problem im Leben, wie passt das zur Liebe Gottes zusammen? Wie passt das mit Liebe zusammen? Hey, wir haben die Vorstellung, wenn da Liebe ist, dann will man nur das Beste, alles Negative von einem fernhalten und nur geschützt sein, möglichst in Watte gepackt oder im Brutkasten geschützt. Aber das hat nichts mit Liebe zu tun. Wir haben ein Problem. Wir haben das Problem des Gartens mit der Verwucherung. Das ist unser Problem. Unser Leben ist ein verwuchertes Leben. Und Gott will Ordnung machen. Er muss Dinge abschneiden. Gib mir mal das andere Bild. Aus diesem Katastrophengarten unseres Lebens muss ein Prachtgarten werden. Gott räumt auf. Er will so etwas machen in unserem Leben. Und wenn wir so geworden sind, dann sind wir glücklich. Glaubt ihr es? Das ist Gottes Ziel, bildlich gesprochen. Und die Frage ist, lassen wir das zu? Lassen wir zu, dass Gottes Hand in unser Leben eingreift und uns vielleicht auch Lektionen zumutet, die uns nicht ganz so schmecken. Aber eins hat er auch gesagt, ich bin bei euch alle Tage, ich bin auch bei dir, wenn du durch diesen Prozess gehst. Ich bin bei dir, ich lasse dich nicht allein, ich begleite dich in diesem Beschneidungsprozess, ich begleite dich. Ich lasse dich nicht im Stich. Ich überlasse dich nicht dieser Problemsituation, sondern ich gehe mit dir. Das ist Gott, das ist Liebe. Es ist nicht Liebe, wenn man nur meint, es muss einem Menschen nur Gutes begegnen und man hat einen Anspruch auf nur das Gute. Und alles, was uns ein bisschen Schwierigkeiten macht, das ist dann böse, das ist alles böse. Dieses Bild vom Weinstock und den Reben sagt uns, das ist nicht so. Das ist nicht so. Liebe muss auch belastbar sein. Gott will, dass wir belastbar werden, dass unser Glaube geprüft wird, dass wir bewährt sind, dass unsere die Echtheit unseres Glaubens sich herausstellt. Amen. Amen. Und wisst ihr, der letzte Satz ist, unsere Aufgabe ist es einfach nur, auf die Pflege des Gärtners zu reagieren und zu wachsen. Es ist unsere Aufgabe, auf das, was Gott im Leben tut, zu reagieren, darauf einzugehen und daran zu wachsen. Das ist das, was Gott sich wünscht. Und dann wird er uns zu etwas Wunderbarem wachsen lassen. Halleluja. Amen. Lasst uns aufstehen. Herr Jesus, wir danken dir. Wir danken dir, dass du ein guter Gott bist. Wir danken dir, Vater im Himmel, dass du ein liebender Vater bist, der uns begleitet, der uns beschneidet auch, der uns, ja, herrlich machen möchte. Alles Dürre, Abgestorbene, Tote muss weg. Alles, was nichts taugt, damit Frucht entstehen kann. Frucht für die Ewigkeit. Ich danke dir, Vater, dass du so lieb zu uns bist und dass du ein Interesse an uns hast, dass du uns nicht uns selbst überlässt und dich nicht mehr um uns kümmerst, sondern dass dein Herz es sich wünscht, dass unser Leben veredelt wird wie eine Edelrebe. Veredelung willst du produzieren. Und die Prüfung der Echtheit willst du wirken. Und dafür danke ich dir, Herr, weil das gut ist für uns und weil es dein Wille so ist. Amen. Wer möchte noch beten?